Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal werden wir uns ansehen, wie Gott Menschen aus ihrer Gottesferne errettet und sie mit sich versöhnt. Denn davon schreibt Paulus in seinem Brief an die Gemeinden in der Umgebung der Großstadt Ephesus. In Kapitel 2 des Epheserbriefes finden wir die Ausführungen dazu, und zwar in den Versen 3 bis 7. Ich freue mich sehr darauf, denn Paulus zeigt dort, wie sehr Gott uns liebt und sich über uns erbarmt. Und ich hoffe, dass etwas von meiner Begeisterung über die Liebe Gottes zu uns auch bei Ihnen ankommt. In seinem Brief an die Gemeinden in Ephesus und Umgebung schreibt der Missionar und Gemeindegründer Paulus über die christliche Gemeinde. Sie ist das zentrale Thema des Epheserbriefes. Zu Beginn von Kapitel 2 geht es um die ungeheuer große Auferstehungskraft Gottes, die an jenen Menschen wirkt, die zum Glauben an Jesus kommen. Menschen, die bis dahin Gott nicht kannten und von ihm getrennt waren, bezeichnet Paulus als tot. Tod im Hinblick auf ihre Beziehung zu Gott. Aber Gott hat sie lebendig gemacht, mit der gleichen Kraft, durch die er auch Jesus von den Toten auferweckte. Deshalb muss kein Mensch ohne Hoffnung bleiben. Wie weit jemand auch von Gott entfernt sein mag, jeder Mensch kann durch Gottes Auferstehungskraft das neue Leben aus Gott empfangen. Und zwar durch den Glauben an Jesus. Für Gottes Kraft ist kein Mensch zu weit weg. Gottes Angebot gilt allen, auch Ihnen und den Menschen, für die manche von Ihnen beten. In den nächsten Minuten werden wir sehen, wie Paulus das frühere Leben der Epheser, bevor sie zum Glauben an Jesus kamen, weiter beschreibt. Und dabei schließt Paulus sich selbst mit ein. Auch er lebte einst ohne Jesus. Doch Gott erbarmte sich über die Epheser und über Paulus. Um die Verse 1 bis 7 in Kapitel 2 des Epheserbriefes besser zu verstehen, ist es hilfreich zu erwähnen, dass diese Verse im griechischen Original einen einzigen langen Satz bilden. Wir haben schon zur Kenntnis genommen, dass das Kapitel 2 mit dem Wörtchen und bzw. auch beginnt. Dadurch verbindet Paulus Kapitel 2 direkt mit Kapitel 1. Und dort, in Kapitel 1, sprach er in Vers 19 über die enorme Macht der Kraft Gottes. Diese Kraft hat Menschen, die durch ihre Trennung von Gott tot waren, neues Leben geschenkt, durch den Glauben an Jesus. Von Gott getrennt zu sein, das bezeichnet Paulus als Sünde. Doch durch den Glauben an Jesus wird diese Trennung überwunden. Denn Jesus starb, um durch sein Opfer Menschen mit Gott zu versöhnen. Das heißt ja auch, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, die kein Mensch von Natur aus hat. So schreibt Paulus in Vers 1 des zweiten Kapitels, dass wir tot waren durch unsere Übertretungen und Sünden. Das bezieht sich auf den Tod, der durch den ersten Menschen, durch Adam, in die Welt kam und dem auch wir ausgeliefert sind. Im Römerbrief wird dieser Sachverhalt folgendermaßen erklärt. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Adams Sünde machte uns zu Nachkommen eines gefallenen Menschen, eines Menschen, der sich von Gott loslöste. Und wir alle haben die gleiche Natur Adams. Es ist eine gefallene Natur, die keinerlei Verbindung zu Gott hat und von ihm getrennt ist. Es ist eine Natur, die Gott misstraut, nicht nach ihm fragt und sich vor Gott verbirgt. So wie Adam sich verbergen wollte, als Gott nach ihm suchte, nachdem Adam von dem Baum gegessen hatte, vor dem Gott gewarnt hatte. Denn Gott wusste, dieser Baum würde Adam und Eva den Tod bringen. Deshalb warnte Gott Adam so eindringlich davor. Und so geschah es dann auch. Rein physisch starb Adam zwar erst mit 930 Jahren, doch seine Verbindung mit Gott starb schon an diesem Tag. Er verlor seine Beziehung zu Gott. Und in diesem Zustand der Trennung von Gott werden seitdem alle Menschen geboren. Die Vorstellung, der Mensch trage einen göttlichen Funken in sich, der ihn nach Gott suchen lasse, ist so falsch, wie etwas nur falsch sein kann. Wahr ist aber auch, dass Gott uns sucht, leidenschaftlich, und dass Gott den Himmel in Bewegung gesetzt hat, um verlorene Menschen zurückzubringen in eine versöhnte Beziehung mit ihm, dem Gott, der seine Menschen liebt, auch sie und mich. Wenn ich zurückblicke auf meine eigene Umkehr zu Gott, also auf den Prozess, durch den ich zum Glauben an Jesus kam, dann wird mir klar, dass das ein Wunder gewesen ist. Wie um alles in der Welt konnte Gott einen jungen Burschen, der so aufgewachsen war wie ich, aus seiner Gottesferne erretten? Mein Vater hatte hohe moralische Maßstäbe und war als ehrlicher Mann bekannt, aber er glaubte nicht an Jesus. Der christlichen Gemeinde stand er feindlich gegenüber. Er hat niemals seinen Fuß über die Schwelle eines christlichen Gemeindehauses gesetzt. Aber er schickte mich als Jungen zum Kindergottesdienst, wogegen ich jedes Mal protestierte. Dann starb mein Vater, als ich gerade 14 Jahre alt war, und ich fühlte mich völlig einsam und verlassen. Ich rannte den ganzen Weg in eine andere Stadt, um vor jeder Autorität davonzulaufen. Ich schmiss meine Arbeit hin und nahm einen Job an. Dort geriet ich in furchtbare Sünde. Ich schloss mich einer Gruppe von Männern an, besonders einem, der meinte, ich sehe aus wie sein verstorbener Sohn. Er nahm mich in seine Obhut, aber er war ein sündhafter Mensch und nahm mich mit an Orte, die ein 16-Jähriger nicht aufsuchen sollte. Doch ich bekam Heimweh und es wurde so stark, dass ich nach Hause zurückkehrte. Und wenn ich heute daran zurückdenke, erkenne ich, dass Gott das Heimweh in mir bewirkt hatte. Wäre ich nicht nach Hause zurückgekehrt, dann wäre ich wohl nicht Christ geworden. Ich war von Gott getrennt und wollte nichts von ihm wissen. Oder wie Paulus es nennt, ich war tot, was mein Verhältnis zu Gott anging. Zu Hause erklärte mir dann ein alter Mann, du kannst Frieden mit Gott bekommen durch Jesus. Was für eine wundervolle Nachricht. Ich bin überzeugt, das alles war ein Wunder. Ich hatte Gott nicht gesucht, vielmehr rannte ich von ihm davon, so schnell ich nur konnte, denn ich wollte von Gott nichts wissen. Ich war tot durch meine Übertretungen der Gebote Gottes und Sünden, wie Paulus das in Vers 1 nannte. Das ist die Natur Adams, des gefallenen Menschen. Sie ist tot und unempfänglich für Gott. Und da hilft nur die ungeheure Kraft Gottes, die Tote auferwecken kann. Und nur Gott, der Heilige Geist, ist in der Lage, Menschen trotz ihrer gefallenen, toten Natur Gottes Werben begreiflich zu machen. Und nur Gottes Geist kann in Menschen den Glauben an Gott erwecken. Sie können das nicht und ich kann das nicht. Nur der Geist Gottes kann das. Ich hatte das Vorrecht, Pastor in einer Gemeinde sein zu dürfen, in der vor mir großartige Prediger Gottes Wort verkündigt hatten. Daher wollte auch ich mein Bestes geben, und ich wollte Gott durch meine Arbeit ehren. Auf meinem Weg zum Rednerpult, von dem aus ich sprechen sollte, betete ich immer, »Herr Gott, ich weiß, dass ich hilflos bin und dass meine Aufgabe hoffnungslos ist, denn ich werde gleich zu einem Friedhof predigen.« Viele, die hier sitzen, sind tot in ihren Übertretungen und Sünden. Aber, o Gott, ich kann überzeugend sprechen, wenn dein Heiliger Geist an den Zuhörern wirkt. Nur der Geist Gottes kann so sprechen, dass tote Menschen etwas von Gott hören. Dank sei Gott. Der Geist Gottes wirkte an den Menschen, und er wirkt weiterhin, so dass tote Menschen in der Lage sind, Gottes Reden zu hören. Jesus sagte seinen Begleitern, den Jüngern, er würde den Heiligen Geist zu ihnen senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Ist ihnen bewusst, dass Sie und ich in dieser Welt auf einem Friedhof leben? Die Menschen sind tot. Ein alter irischer Mann wurde einmal gebeten zu erklären, was ein Friedhof ist. Er sagte, ein Friedhof ist ein Ort, an dem Tote leben. Das beschreibt unsere Welt. Paulus schildert das Leben der Empfänger seines Briefes, bevor sie zum Glauben an Jesus kamen, nicht gerade mit schönen Worten. Aber er schließt sich selbst mit ein. Er schreibt in dem Brief an die Epheser, Kapitel 2, Vers 3, Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Der Begriff Fleisch meint einerseits den Körper des Menschen, und zwar völlig neutral. Fleisch steht aber auch für die menschliche Natur, die sich gegen Gott auflehnt. So wie es Paulus zum Beispiel in seinem Brief an die Gemeinde in Rom schreibt. Fleisch steht dort für den Eigenwillen unserer menschlichen Natur, der Gottes Willen feindlich gegenübersteht. Hier im Brief an die Christen in der Metropole Ephesus meint Paulus eindeutig das Zweite, also die sündige Begierde der gefallenen Natur des Menschen. Das ist die Natur Adams, die jeder Mensch ohne Jesus hat. Wenn wir das Wort Fleisch so übersetzen, lautet der Vers 3: Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unserer gefallenen Natur und taten den Willen der alten menschlichen Natur und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Wenn Menschen Begriffe hören wie Begierden unseres Fleisches und der Wille des Fleisches, von denen Paulus hier spricht, denken viele vor allem an das, was den Körper betrifft, mit unserer Sexualität zu tun hat oder gottlos ist. Auch viele Christen verstehen das so. Doch die Übertretungen der Gebote Gottes und die Sünden, die für die gefallene menschliche Natur typisch sind, haben mit der Gesinnung, der Einstellung und der Haltung des Menschen zu tun und sind geistiger und geistlicher Art. Und ich meine, diese Sünden sind aus Gottes Sicht das eigentliche Problem. Denn aus dem Eigenwillen unserer menschlichen Natur, der Gottes Willen feindlich gegenübersteht, aus diesem Eigenwillen heraus erwachsen erst die körperlichen und sexuellen Sünden und die Gottlosigkeit. Hören Sie dazu eine Erläuterung aus dem Brief des Jakobus, und zwar den Anfang von Kapitel 4. Woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in eurem Innern, wörtlich in euren Gliedern, die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Das Wort für Welt ist auch hier, wie oft im Neuen Testament, das griechische Wort Kosmos, das ja auch in unserer Sprache als Fremdwort vorkommt. Und wie wir schon in der letzten Sendung gesehen haben, wird Welt, griechisch Kosmos, im Neuen Testament in drei unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht. Einmal für unseren Planeten Erde und das Universum, dann für die Menschen, die auf der Erde leben, und drittens für die Auflehnung gegen Gott, die in unserer Welt zu finden ist. Und wie wir gesehen haben, kommt diese Auflehnung gegen Gott aus der gefallenen Natur des Menschen. Seit Adams Trennung von Gott werden wir alle mit dieser Natur geboren. Die dreifache Unterscheidung halte ich für fundamental wichtig, wenn es um das Verständnis des Begriffes Welt in der Bibel geht. Hat man das nicht verstanden, kommt es schnell zu schwerwiegenden Missverständnissen. Jakobus spricht hier natürlich von der dritten Bedeutung. Wer der Welt Freund sein will, wer also die Auflehnung gegen Gott duldet oder gutheißt, der wird Gottes Feind sein. Darum geht es. Nicht darum, dass ich Gottes Schöpfung, den geschaffenen Planeten, verachte oder die Menschen, die darauf leben. Nur so ergibt auch das, was Jesus gesagt hat, einen Sinn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt ja nicht die Welt im Sinne der Auflehnung gegen ihn. Aber er liebt die Menschen in dieser Welt, und zwar so sehr, dass Jesus für sie stirbt, um die Menschen mit Gott zu versöhnen und sie aus ihrer Auflehnung gegen Gott zu befreien. Manche Leute gehen sonntags zu einem Gottesdienst, fromm wie eine Kirchenmaus, obwohl ich gar nicht weiß, wie fromm Kirchenmäuse eigentlich sind. Und diese Leute denken, damit seien sie nicht mehr der Welt Freund. Doch am Montagmorgen brechen sie in den rauen Arbeitsalltag auf und sind dabei genauso gemein und rücksichtslos und hinter dem mächtigen Geld her wie jeder andere auch. Sie wollen Geld, um es nur für sich selbst aufzubrauchen, für ihre eigenen selbstsüchtigen Wünsche. Davon sprechen Jakobus und Paulus, und wer an Jesus glaubt, ist von dieser selbstsüchtigen Haltung errettet. Der Jünger Johannes drückt es so aus: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Auch Johannes spricht hier von der dritten Bedeutung des Wortes Welt. Es geht um die Haltung der gefallenen menschlichen Natur, die von Gott nichts wissen will und die meint, auch ohne Gott leben zu können. Wer so lebt, wird am Ende vergehen. Nach dem Tod wartet auf ihn nicht das ewige Leben in der Gemeinschaft mit dem guten und liebenden Vater im Himmel, sondern nur die ewige Trennung von Gott und damit die ewige Trennung von allem, was gut ist. Paulus beschreibt in diesem Abschnitt des zweiten Kapitels seines Briefes an die Christen in Ephesus die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der christlichen Gemeinde, also aller Menschen, die an Jesus glauben. Gott hat Christen schon ihre Zukunft enthüllt, so wie er auch ihre Vergangenheit und Gegenwart zum Vorschein gebracht hat. Lesen wir die Verse 4-6 aus Kapitel 2 des Epheserbriefes. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Aber ist hier das entscheidende Wörtchen. Aber Gott, reich an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns mit Christus lebendig gemacht. Ja, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hatte Erbarmen mit mir. Gott hat Erbarmen mit ihnen. Das ist eine radikale Umkehrung der Situation, die Paulus in den Versen 1-3 beschrieben hatte. Dort war für den Menschen alles dermaßen finster und hoffnungslos, dass seine Lage gar nicht aussichtsloser sein konnte. Die Trennung des Menschen von Gott ist so total, dass der Mensch sich nicht selbst daraus erretten kann. In seiner Trennung von Gott ist der Mensch tot, und Tote ändern nichts an ihrer Situation. Doch Gott begegnet dem todgeweihten Menschen mit seiner Barmherzigkeit, und er hat nicht zu wenig davon, und er kommt mit seinem Erbarmen nicht zu spät. Gott hat mehr als genug Barmherzigkeit, denn er ist der unendliche Gott, und er ist unendlich reich an Barmherzigkeit. Gott hat das, was der Mensch braucht, Gott hat das, was sie brauchen. Sie brauchen Gott nur zu vertrauen. Eine arme Frau aus einem Elendsviertel der Stadt London wurde einmal zu einem Urlaub am Meer eingeladen. Noch nie zuvor hatte sie das Meer gesehen. Und als sie es sah, brach sie in Tränen aus. Ihre Reisegruppe fand es eigenartig, dass sie weinen musste. Es war doch ein wunderschöner Urlaub. So fragten sie: Warum weinen Sie denn? Sie zeigte auf das Meer und antwortete: Dies ist das Einzige, das ich je gesehen habe, von dem es genug gibt. Gott hat ganze Ozeane an Barmherzigkeit. Es ist genügend davon da, auch für Sie und mich. Paulus schreibt in Vers 5, aus Gnade seid ihr gerettet, selig geworden, so lautet es in der Luther-Übersetzung, und das meint gerettet werden. Was bedeutet es, durch die Gnade Gottes errettet zu werden? Wir waren tot in Sünden, in unserer völligen Trennung von Gott. Und damit waren wir nicht imstande, uns selbst aus unserer Gottesferne zu erretten. Doch Gott nahm sich unserer Notlage an, und durch seine Barmherzigkeit beugte er sich zu uns herab. Warum tat er das? Aus einem einzigen Grund: weil Gott uns liebt. Wie schreibt Paulus? Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Gott erbarmt sich nicht, weil wir so großartig wären, sondern sein Beweggrund liegt ganz allein in ihm selbst. Und das ist seine Liebe zu uns. Und doch schreibt Paulus nicht, durch Gottes Liebe seid ihr gerettet, sondern er schreibt, durch Gnade seid ihr gerettet. Warum betone ich das? Nun, über Jahre hielt ich Bibelkurse zum christlichen Glauben an der Westküste, ganz im Süden des Landes, direkt am Indischen Ozean. Junge Christen arbeiteten dort an den Stränden und eine ganze Reihe junger Menschen kam zum Glauben an Jesus. Einige von ihnen gehörten zu den sogenannten Hippies, und viele von ihnen habe ich als aufrichtige und lebendige Christen kennengelernt. Mittlerweile habe ich verstanden, Menschen nicht anhand ihrer Kleidung einzuschätzen. Sie hatten meine Radioprogramme und Kassetten gehört, auch meine Bücher kannten sie. Das wusste ich damals aber noch nicht. Als ich zum ersten Kurs dort war, saßen in der ersten Reihe eine ganze Menge dieser jungen Leute. Und ich kann Ihnen sagen, einige von ihnen waren sehr ungewöhnlich gekleidet. Außerdem trugen sie lange Haare und alles, was man üblicherweise mit der Hippie-Kultur verbindet. Offen gestanden, anfangs war ich schockiert. Doch ich bemerkte bald, dass sie wirklich in der Bibel lasen, sich Notizen machten und ein lebendiges Christsein lebten, wie man es nicht in jeder christlichen Gemeinde findet. In diesen jungen Leuten war echtes Leben aus Gott zu erkennen. Ein junger Bursche, der die Kurse besuchte, kam zu mir. Er trug einen seltsamen Hut, auf dem überall Liebe, Liebe, Liebe geschrieben stand. Auch seine Jacke war überall beschrieben mit Liebe, Liebe, Liebe. Ebenso verhielt es sich mit seinen Hosen, und selbst auf seinen Schuhen war Liebe, Liebe zu lesen. Ich sprach ihn darauf an. Er meinte, »Mensch, Gott ist Liebe!« »Ja«, sagte ich, »das sehe ich genauso. Nichts entspricht mehr der Wahrheit als dies.« Dann fuhr er fort, »Gott errettet uns durch seine Liebe.« Darauf ich, »das sehe ich nicht ganz so. Gott errettet uns nicht durch seine Liebe.« Es gibt tatsächlich keinen Bibelvers, der das so formuliert. Ich war aber sehr froh, dass der junge Mann fragte, wodurch uns Gott dann errettet. Das sagte ich ihm auch. Paulus schreibt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gott errettet uns also aus unserer Gottesferne durch Gnade. Der junge Mann wollte nun den Unterschied wissen. Ich erklärte es ihm so. Gott liebt dich. Halte immer daran fest. Gott liebt uns alle. Aber Gott kann nicht aus Liebe eine Hintertür zum Himmel öffnen und uns heimlich im Schutz der Dunkelheit dort hineinschlüpfen lassen. Gott kann nicht am Haupteingang zu seinem Reich die Gitterstäbe herunterlassen und uns trotzdem hineinbringen, weil er uns liebt. Gott ist auch Licht. Er ist der Maßstab für Recht und Unrecht im gesamten Universum. Gott ist Gerechtigkeit, er ist heilig und er ist gut. Und das alles läuft auf diese eine Tatsache hinaus. Gott kann nichts tun, was Unrecht wäre. Das heißt Unrecht gemessen an seinen eigenen Maßstäben. Deshalb kann Gott uns nicht durch seine Liebe erretten. Und es heißt auch von Gottes Liebe, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Ich dachte, du würdest den Vers aus dem Evangelium des Jüngers Johannes nennen, Kapitel 3, Vers 16. Lass uns nachsehen, was dieser Vers aussagt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier heißt es nicht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er die Welt errettete, sondern es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Hier zeigt sich, allein durch seine Liebe konnte Gott die Welt nicht erretten. Es heißt in diesem Vers nämlich auch, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Du und ich, wir gehen verloren, wir sind Sünder, das heißt, wir sind von Gott getrennt. Wir sind zwar von Gott geliebt, aber Gottes Liebe hebt unsere Trennung von ihm nicht auf. Denn dazu muss Gott ein Opfer bringen, das das Unrecht sühnt, das wir getan haben. Bei jedem Unrecht, das wir getan haben, wurden wir schuldig, und für diese Schuld muss bezahlt werden. Und Gott brachte ein Opfer dar, nämlich Jesus, seinen Sohn. Er ist das Lösegeld, das uns freikauft von unserer Schuld, uns loskauft, erlöst, errettet. So wird unsere Trennung von Gott überwunden. So werden wir versöhnt mit Gott. So kann der Gott der Liebe seine Hände zu der verlorenen Welt ausstrecken und sagen, wenn du an meinen Sohn glaubst, weil er für dich starb, dann kann ich dich erretten aus deiner Gottesferne. Gott errettet uns nicht durch seine Liebe. Gott errettet uns durch seine Gnade. Denn bewegt durch seine Liebe schenkte Gott uns seinen Sohn Jesus, um als Opfer für unsere Schuld zu sühnen. Und dieses Geschenk nennt die Bibel Gnade. So habe ich das damals dem jungen Mann erklärt. Und wir kommen nun zu Vers 7 unseres Bibeltextes. Damit er, gemeint ist Gott, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Eines Tages werde ich wie eine Art Ausstellungsstück betrachtet werden. Die Engel werden vorbeikommen und sagen, seht nur, da ist ja dieser Vernon McGee. Er war verloren, ganz und gar tot in seiner Trennung von Gott. Aber jetzt ist er im Himmelreich. Das war allein durch die Gnade und Güte Gottes möglich. Dadurch wurde er errettet aus der Gottesferne und hierher gebracht. Durch den überschwänglichen Reichtum der Gnade Gottes wird das tatsächlich möglich. Das ist eine verblüffende Gnade. So formulierte es John Newton in seinem Lied Amazing Grace. Verblüffende Gnade, die einen Schuft wie mich errettet hat. Ja, sie ist wirklich verblüffend, Gottes Gnade. Jesus, der Sohn Gottes, war bereit, sich für uns zu opfern, um uns mit Gott zu versöhnen. Das ist das großartigste Geschenk überhaupt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie es annehmen, falls Sie das noch nicht getan haben. Seien Sie Gottes Güte und Gnade anbefohlen.